palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Es ist Montag, das Derby ist gespielt und hier ist eure aktuelle und frische Folge Serie Amore. Am Start sind wieder der Marius in Hamburg. Moin, moin.
Moin, moin. Aus dem verschlafenen Norden.
Aus dem verschlafenen Norden und zumindest schon ein bisschen frische Luft im Gesicht gehabt. Mario aus München, aber auch noch leicht angezählt vom Wochenende. Das gilt wahrscheinlich auch für alle Milanista. Oder Milanisti? Milanisti, so.
Dabei ist die Football-Saison doch vorbei. Musst du jetzt nicht wieder fit sein?
Ach so, meinst du? Ja, gut, keine Ahnung. Mein Schlafrhythmus ist so oder so immer irgendwie daneben. Und das Wochenende ist meist eh nicht so erholsam. Vor allem, wenn man Fußball guckt und von Fußball enttäuscht ist. Aber, wie gesagt, da glaube ich, haben wir den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin, der es da ähnlich geht nach den Ergebnissen am Wochenende. Bevor wir zum großen Showdown in Mailand kommen, wollen wir aber mal die Plätze dahinter besprechen. Juventus spielt erst heute Abend noch nach dieser Aufzeichnung gegen den tabellenletzten Crotone, wahrscheinlich deswegen eh zu vernachlässigen. Gestern Abend torlos, die Roma, muss man tatsächlich sagen, eigentlich eine gefühlte Niederlage gegen Aufsteiger Benevento. Was war denn da los, Marius? Also die Roma in letzter Zeit eigentlich so gut in Form gewesen, warum hat es denn da nicht gereicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Spiel mir nämlich nicht angeguckt, so zur Transparenz. Aber Pipo Inzaghi hat auf jeden Fall den Kampfgeist seiner Mannschaft gelobt und das wird sich auch durchgesetzt haben. Offensichtlich. Bin ich eigentlich ganz überrascht, weil irgendwann schrieb mir der Kollege Markus Ernst Mosch von Twitter, der auch hier schon mal zu Gast war, dass Kamil Glick, und das passt ja ganz gut zu dem, was du auch letztens mal gesagt hast, dass der aussieht wie einer von der Thekenmannschaft, der sich mit Anfang 40 vielleicht noch ganz gut gehalten hat. Also der war wohl offensichtlich schon wieder richtig fertig.
Ja, ich habe zwischendurch immer mal wieder reingeguckt, so mit einem Auge, so ein bisschen Second Screen-mäßig. Der pumpt immer ganz gut, auf jeden Fall.
Aber hat ja offenbar gereicht, um die Roma-Angriffe abzuwehren. Also ich weiß nicht, wann haben die denn, ist es denn am eigenen Chancen Unvermögen gescheitert quasi oder haben die sich nicht mal was erspielt?
Wie gesagt, schon ein bisschen was erspielt, teils, aber da auch nur Grüße an Markus, also sich da zwischendurch, ich weiß nicht, wann hat er das geschrieben?
Irgendwann.
Da war das Spiel noch nicht aus, ne?
Nee,
also bisschen zu früh einen auf dicke Lippe gemacht.
Ja, ich hatte vorher auf die Tabelle geschaut und hätte die Roma das Spiel gewonnen, dann wären sie ja jetzt 3 Punkte hinter Platz 2 und sehr, sehr gut im Rennen, auch um die Champions League-Plätze. Und ja, so sagst du es richtig, gefühlte Niederlage auf jeden Fall. Da sind jetzt eher die anderen, Atalanta und Lazio vor allem, rangerückt. Juve kann heute Abend wieder vorbeiziehen. Und nächstes Wochenende spielen sie ja gegen Milan. Und wenn man sich die viel besprochenen Ergebnisse gegen die Top-Mannschaften anguckt. Keine Ahnung, aber dann gestern 3 Punkte, nächstes Spieltag mal die Serie brechen und gegen Milan gewinnen, dann wären sie mit den Rossoneri plötzlich schon gleich auf. Ja, und so ist das jetzt irgendwie eher blöd.
Ja, ein bisschen ärgerlich vielleicht auch der Doppelbelastung geschuldet, also wenn man aufs Statistikboard schaut, schon deutlich mehr Torschüsse, aber herausgespielte Großchancen auch nur so 1,5, würde ich mal sagen. Aber zumindest auch unter der Woche relativ souverän das Hinspiel gegen Sporting Praga in der Europa League Zwischenrunde mit 2-0 gewonnen.
Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen.
Ja, wirklich, fand ich einen stabilen Auftritt tatsächlich. Und ja, vielleicht kann man ja da im Rückspiel jetzt nicht irgendwie komplett rotieren, aber ein 2-0 auswärts im Hinspiel ist doch eine Ausgangsposition, mit der man das eventuell etwas gemächlicher angehen kann als der ein oder andere.
Gilt nicht für Gattuso.
Das ist richtig, das ist richtig. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Spiel. Wie zu erwarten, tatsächlich viele Tore bei Atalanta gegen Napoli, allerdings alle in der zweiten Halbzeit. 4:2 am Ende für Atalanta. Zapata in der 52. mit dem 1:0. Dann Zielinski, schönes Tor. Erinnerte so ein bisschen an alte Napoli-Zeiten. Politano, exzellenter Ball für Zielinski. Volley-Abnahme, sehr, sehr schöner Treffer. Dann Robin Gosens mit seinem 7. Saisontor. Luis Muriel mit dem 3:1, dann in der 71. Geiles Tor von ihm.
Ja, Traum. Also den aus dem Winkel da mit ins kurze Eck mit links, so guckt euch das an. So.
Ja, und kann man sich im Real Life dann auch vielleicht die ganze Sequenz nochmal anschauen. Ja, ich sag mal, Rückwärtsbewegung, Arbeit gegen den Ball. Ich will irgendwie einen Begriff installieren, einen Timmy machen oder einen Bakayoko machen. Wenn wir sagen so, boah, ich habe heute irgendwie gar keinen Bock mehr. So, das ist für mich jetzt ein Bakayoko machen.
Vielleicht finden wir dazu ja ein schönes Meme, das man dann auf den Pfumpskanal spielen kann. Mal sehen.
Wobei man es tatsächlich bei Napoli, glaube ich, jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen sollte. Das war ja wieder nix tatsächlich über weite Strecken des Spiels. Romero dann noch mit dem 4:2 in der 79. nach einer Ecke, die auch echt ziemlich schlecht verteidigt war von der Mannschaft Gattusos.
Gosens Eigentor.
Gosens
Hast
Eigentor
du
zwischendurch noch.
übersprungen,
Genau,
ja.
genau. Genau, das Eigentor von Gosens habe ich übersprungen. Also der hat zweimal genetzt. Auf beiden
Da
Seiten
hat der
einmal.
Torjägerinstinkt zugeschlagen bei dem Kopfball.
Absolut.
Aber
Schöner,
kein
schön.
Hate an dieser Stelle.
Nee, kein Hate auf keinen Fall.
Hate gab es bei Gasperini, ne?
Oh ja, oh ja. Erste
Aber
Halbzeit.
er war
Das habe
mega
ich mir.
sauer.
Wahnsinn. Das war, ich glaube, Auslöser war ein vermeintlich nicht gegebener Elfmeter. Pessina. Ich habe mir das 20 Mal angeguckt, also für mich ist es kein Elfmeter. Aber er muss es ja trotzdem zwischendurch nochmal irgendwie gesehen haben, weil er hat sich so wahnsinnig aufgeregt. Das war ja schon fast 10 Minuten nach der eigentlichen Situation, wo er dann vom Platz gestellt worden ist. Und Marco Di Bello, der Schiedsrichter, war ziemlich genervt. Und
Ja.
dann hat er da, das war irgendwie, sowas wünscht man sich, glaube ich, irgendwie als Eltern auch manchmal. So, weißt du was, jetzt einfach rote Karte. Hier nicht weiter, so, da ist der Ausgang, verschwinde.
Da
Und
musste der Kameramann dann auch noch mal drunter leiden.
ja, genau. Wobei ich weiß gar nicht, ob der sauer auf den Kameramann war oder ob er dann nochmal irgendwie die Kameragrüße in Richtung Di Bello gesagt hat. Auf jeden
Vielleicht
Fall
auch
war
das,
er.
ja.
Auf jeden Fall war Gasperini ja, Rumpelstilzchen-Style. Das ist immer so lustig, weil es sollte einen ja bei ihm eigentlich nicht mehr überraschen. Aber wenn man ihn so zwischendurch sieht, denkt man, ach, was für ein netter älterer Herr mit
Ja, auf
Stil.
jeden
Und dann
Fall.
hat er aber dann rastet er immer zwischendurch so aus. Also der ist doch dieses Jahr auch schon davor. Also mindestens einmal hat er schon rot bekommen.
Würde es nicht ausschließen. Auf jeden Fall.
Okay.
Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, auch sehe ich genauso. Da man denkt immer, ja, weiß nicht, mit dem, der genießt seinen Vino Rosso und es ist ganz entspannt, vor allem, weil man ja auch von den Spielern dann, was Lennart Ciborra auch hier im Interview erzählt hatte, der redet ja eigentlich nicht so mit den Spielern, sondern lässt das dann immer so die Co-Trainer machen und gibt halt die Taktik vor. Aber ja, der ist da emotional voll drin, auf jeden Fall. Mal sehen, was sie gegen Real jetzt machen.
Oh ja.
Morgen ist schon soweit. Muriel hat gesagt, Real kann kommen.
Ja, das glaube ich auch.
Kampfansage.
Das ist eine Kampfansage und die würde ich sogar mittragen, tatsächlich.
Ja, also Atalanta im Moment offensiv in der Form, die es braucht dafür. Also ich weiß, dass wir, als das ausgelost wurde, haben wir ja gesagt, hu, so wie Atalanta jetzt in den ersten 3 Monaten der Saison aufgetreten ist, weiß ich nicht so genau. Real war da ja auch nicht sonderlich gut eigentlich immer unterwegs, aber da denkt man dann, ja, puh, die individuelle Klasse von denen wird sich dann schon durchsetzen, aber da bin ich mir jetzt mittlerweile echt nicht mehr so sicher. Ja. Ob da nicht sogar die individuelle Klasse bei Atalanta höher ist, tatsächlich.
Ja.
Stelle ich mal so in den Raum.
Ja, ja, wieso eigentlich nicht, ne? Spiel ist Mittwoch übrigens, aber es seid ihr als alter Champions League-Veteran verziehen.
Ja.
Real.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, morgen.
Nee, das war auf Lazio bezogen, mein Lieber. Das war auf Lazio bezogen.
Oh, wow, ja. Es ist noch morgens hier, wenn wir Lazio aufzeichnen. Entschuldigt.
Real auf jeden Fall mit 4 Siegen in Folge, zumindest so wieder ein bisschen zurück im Titelrennen in Spanien auch und ein bisschen die Form wiedergefunden. Aber definitiv gab es auf jeden Fall auch schon Zeiten, in denen Real stärker war als es jetzt. Es wird eine sehr, sehr spannende Partie auf jeden Fall, glaube ich, über Hin- und Rückspiel gesehen. Bei Napoli bleibt in Erinnerung der Handabdruck von Gattuso in Rachmanis Gesicht.
Jo.
Was hat er denn da gemacht?
Ja, gute Frage. Das ist halt so Freude im Hause Gattuso. Ne? Da gibt es dann mal einen ordentlichen Griff auf die Nase.
Ja, einmal wachgeschüttelt und ja, da Gesichtsmassage gab es da für den Innenverteidiger. Und ansonsten die neuesten Entwicklungen. Es gibt wahrscheinlich wieder ein Straftrainingslager. Das schrieb die Tuto zumindest. Wobei wir haben ja auch schon gesagt, dass die viel schreibt, wenn der Tag lang ist. Ja, aber würde mich tatsächlich nicht wundern.
Aus Turin, ne? Also mal sehen. Aber ja, es würde nicht überraschen. Und das, weiß nicht, dann haben wir jetzt, vor einer Woche haben wir gesagt, nach dem Sieg gegen Juve, jetzt sitzt ja Gattuso wieder fest im Sattel. Jetzt gegen Granada verloren, gegen Atalanta verloren.
Ja.
Dürfte das entsprechende Medienecho nach sich ziehen.
Ja, das stimmt.
Heute habe ich es noch nicht gelesen, aber ja, man kennt das ja.
Ich habe mein Granada-Trikot leider nicht gefunden, das ich angeblich anhatte beim Hinspiel.
Ach so, hast du schon wieder Napoli kommentiert?
Ich habe Napoli kommentiert im Hinspiel und ich hatte anscheinend ein Granada-Trikot an.
Vielleicht waren sie halt einfach besser.
Ja, ich kann an dieser Stelle liegen, ich hatte keins an. Aber ich konnte den Frust des ein oder anderen Napoli-Fans schon auch verstehen. Ich habe sie aber eigentlich gar nicht so schlecht geredet. Es war tatsächlich aber wirklich ein kraftloser Auftritt. Er war einfach tierisch kraftlos. Das war gestern schon ein bisschen besser, aber gegen Granada wirklich auf dem Zahnfleisch. Da sind sie ja angereist mit nur 12 Profi-Feldspielern. Sonst ganz viel aus der U19. Gattuso hat sich da aber auch dann nicht getraut, irgendwie mal einen Jungen reinzuwerfen. Auch ein bisschen verständlich. Und ja, der Plan war halt irgendwie die Null halten und das Spiel 0-0 zu gestalten. Aber zwei schnelle Gegentore in der ersten Halbzeit innerhalb von 2 Minuten. Und dann war nichts. Nichts. Einfach nichts.
Tja, vielleicht haben sie da nicht geschafft, diese positive Energie, die sie aus dem Juve-Spiel hätten theoretisch wahrscheinlich mitnehmen können, die dann auch da mit rüberzubringen. Und wenn dann noch ja, so personelle Probleme dazukommen, schwierig.
Schwierige Phase auf jeden Fall. Aurelio De Laurentiis hat jetzt erstmal gesagt, so, die Lösung ist, wir sprechen 2 bis 3 Wochen gar nicht mehr mit den Medien.
Ach so. Okay.
Ja, es wird keine Interviews mehr geben.
Mal sehen, ob er dann nächste Woche trotzdem bei Radio Kiss Kiss auftaucht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das für ihn gilt. Er darf ja machen, was er will.
Ja, klar.
Machen, was man will, trifft auch ein bisschen auf das andere Team da oben noch aus den oberen Gefilden zu. Wir sind bei Lazio, die ja sich warm machen für die Bayern. Das Spiel ist dann morgen in der Champions League, bin sehr gespannt. Wir haben es ja schon das ein oder andere Mal gesagt und du hast es auch bei Twitter so schön geschrieben. Hey, Inzaghi guckt hin, das, was die Frankfurter da machen, das könnt ihr auch.
Ja, genau.
Oder es war doch beim Frankfurt-Spiel.
Ja, ja,
nimm uns da mal mit in deinen Gedankengang.
Ich habe am Freitag, da, um ein bisschen Cross-Promo zu machen, mit Justin Kraft von dem Bayern-Blog Miasan Roth auch einen längeren Podcast über Lazio gemacht. Den kann man eben bei miasanroth.de sich anhören. Und da hatte er mir die Frage gestellt, ob Lazio, ob das so, das wäre so sein Eindruck gewesen, ob das so zutrifft, dass man das ganz gut mit dem, von dem, was sie so können, mit dem, was auch Eintracht Frankfurt spielt, vergleichen kann. Und Ja, ich finde eigentlich, dass man das relativ gut vergleichen kann, weil die auch diese überfallartigen Umschaltmomente praktizieren, hinten eigentlich sehr kompakt stehen, auch vom System her, dass das so ausgerichtet ist, dass das erstmal sicher ist, aber trotzdem vorne dann eben sehr emotional, sehr furios. Und ich glaube, Lazio in Topform kommt dem eigentlich schon relativ nah. Also ein Lazio-Fan unter meinen Tweet geschrieben, dass er das bei der hüftsteifen Abwehr ein bisschen kritisch sieht. Das wird sich dann zeigen, ob Francesco Acerbi noch mit Martin Hinteregger mithalten kann. Aber ja, das war
Wilder
quasi
Vergleich.
mein Gedanke dahinter.
Ja, okay. Ja, in der Liga haben sie auf jeden Fall einfach souverän, ohne große Anstrengung. Schönes 1:0 gegen Sampdoria, die ja zuletzt auch sich wieder ein bisschen besser gezeigt haben. Gewonnen durch das Tor von Luis Alberto aus der ersten Halbzeit, 24. Minute das Ganze.
Generell nie wirklich richtig in Bedrängnis geraten.
Ja.
Also von daher eine sehr souveräne Leistung, die Lazio da am Samstag aufs Feld gebracht hat für den 100. Pflichtspielsieg von Simone Inzaghi.
Oh ja, stimmt. Und er ist irgendwie, ich hatte gelesen, glaube ich, der viertjüngste Trainer, der das, oder der viertschnellste Trainer.
Der viertschnellste, genau.
Der viertschnellste,
Ja.
dem das so,
Vor, äh,
also so.
im, im, im 181. Spiel. Damit hat er sozusagen, oder ist, nee, ist kurz hinter Fabio Capello. Der hat 180 gebraucht, dann Sarri mit 169 und am schnellsten war natürlich Antonio Conte mit 145.
Okay, der Schnellstarter konnte. Das kennen wir ihn. So kennen wir ihn.
Ja.
Trotzdem gibt es rund um Lazio wieder jetzt vor dem Champions League-Spiel die ein oder andere Unruhe. Und die datiert eigentlich immer noch zurück auf die positiven Corona-Tests. Da gab es jetzt auch wieder neue Schlagzeilen, Marius. Hol uns da mal kurz ab. Du hast gerade vorhin im Vorgespräch gesagt, ja, das hatten wir ja alles schon, aber es hat jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen.
Genau, weil, also ihr werdet euch vielleicht erinnern, das war so im, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es rausgekommen ist, aber es ging da um die Zeit Ende Oktober, Anfang November und diese positiven Corona-Tests vor den Champions League-Spielen gegen Brügge und St. Petersburg, unter anderem für Immobile, der dann gegen Torino gespielt und getroffen hat, kurz nach dem Brügge-Spiel, weil er von einem Testcenter oder einem Labor in Avellino war das, meine ich.
Ja, genau.
Ja, dann negativ getestet wurde und in der Champions League durfte er nicht mitmachen, wurde auch nicht für den Kader nominiert und in der Liga dann aber eingesetzt, getroffen und Torino hatte halt Beschwerde eingelegt, wie das denn eigentlich überhaupt sein könne. Und da gab es jetzt am Freitag, die Süddeutsche Zeitung ist da immer recht gut im Bilde und hinterher bei der Story. Und da gab es einen neuerlichen Bericht, dass es jetzt eben vors Gericht geht. Also vors Sportgericht erstmal. Die Futura Diagnostica in Avellino wird gleichzeitig auch von der Staatsanwaltschaft in einem separaten Verfahren untersucht für die fahrlässige Herbeiführung einer Epidemie. Das trifft jetzt erstmal auf Lazio nicht zu, denn also den Vorwurf gibt es erstmal nicht, aber das kann wohl noch kommen, je nachdem, wie die Verfahren jeweils ausgehen. Und so wie sich das in dem Bericht las, hat Claudio Lotito, der Lazio-Chef, noch bis zuletzt gehofft, dass man das irgendwie mit einem Vergleich und einer Geldstrafe regeln könne, auch wenn sie vielleicht empfindlich ist, die Geldstrafe. Aber jetzt müssen sie sich ab März eben erstmal vor dem Sportgericht wegen Missachtung des Corona-Protokolls verantworten. Und wir hatten das da zu der Zeit ja irgendwann schon mal relativ ausführlich. Es kann, also der Hinweis, es lohnt sich dran zu bleiben. Die Dinge entwickeln sich. Ja, es kann von Punktabzug bis zum Zwangsabstieg kommen.
Glaubst du da wirklich dran?
Nee, letztlich nicht. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall bestraft werden. Wobei dann wiederum für mich gibt es in dieser Frage eigentlich ja nur schuldig und nicht schuldig. So, bin kein Rechtsexperte, also das ist jetzt die einfache Meinung eines einfachen Bürgers. Aber Ja, Fakt ist, dass wenn sie verurteilt werden, also wenn sie für schuldig befunden werden, dass sie dann da massiv Scheiße gebaut haben und da dann eigentlich auch keine Strafe zu hoch sein kann, denn das ist halt, ja, da so eine Gefährdung herbeizuführen, das kann man halt nicht schönreden einfach.
Okay, der Pandemie-Podcast Serie Amore wird euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich will einen ganz kurzen Ausflug machen, das habe ich mit Marius noch nicht besprochen. Achtung!
La Squadra Eterna.
Ganz kurz an dieser Stelle, weil es diese Woche keine frische Squadra Eterna geben wird, aber ich möchte mich auch im Namen von Marius ganz herzlich für die ganzen Einsendungen und das ganze Feedback bedanken, was uns erreicht hat in den letzten Tagen. Zum einen will ich da kurz auch herausheben, Patrick, der hat uns, ich mache jetzt einfach mal nur so die Namen, die irgendwie sich neu noch reingeschlichen haben, die wir nicht hatten. Patrick hat zum Beispiel in der Verteidigung noch Ibanez mit drin gehabt.
Ja, positive Entwicklung auf jeden Fall.
Guter Definitiv. Mann.
Hat aber auch das ein oder andere Gegentor verschuldet.
Ja, das stimmt. Und er hat natürlich, da haben wir einen riesen Fehler gemacht, er hat Edeljoker Luis Muriel aufgestellt. Das ist natürlich irgendwie super dumm von uns, dass wir den nicht auf die Bank gesetzt haben, oder?
Weil stimmt, ja.
Und er hat Gosens noch auf der Bank, aber bei ihm startet zum Beispiel Çalhanoğlu zusammen mit Kessier und Theo Hernandez, Koulibaly, Romero und so. Auch Silvestri im Tor, das auch eine starke Elf auf jeden Fall, muss man sagen, die er da aufgestellt hat. Und dann habe ich noch, und da muss ich natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob wir uns da jetzt verteidigen können oder wie wir da rauskommen. Tammo hat uns geschrieben, weil er ihn auch aufgestellt hat, vorne in der Dreierspitze, ob wir Chucky komplett vergessen haben. Und ja, wir haben ihn komplett vergessen, aber schon auch eine starke Zeit gehabt bei Napoli. Haben wir uns da täuschen lassen von den letzten Wochen, die nicht so gut waren?
Vielleicht ein bisschen. Also ja, haben wir das ja auch mit CR7, der ja auch schwächere Wochen hat und den wir dann trotzdem reingenommen haben.
Tja.
Ja, es ist dann halt eine 50-50 Entscheidung. Aber ja, wir haben ihn nicht erwähnt und der ist, also seine bisherige Saison ist auf jeden Fall mehr als erwähnenswert.
Das stimmt. Bei ihm noch, was wir nicht drin hatten, zum Beispiel Hakimi auch mit dabei und Zielinski. Zielinski hat sich aus meiner Sicht zu viel Auszeiten genommen, wie so manche bei der SSC. Genau, das dazu und dann...
Vielleicht können wir ja mal gucken, ob wir die nach Nominierungen quasi die Elf irgendwie aufgestellt bekommen.
Dass wir so durchziehen und durchzählen und Strichliste führen?
Ja.
Okay. Ja, es geht immer so Schlag auf Schlag. Vielleicht machen wir das am Saisonende auf jeden Fall.
Oder so.
Ja. Auf jeden Fall bei der 11. Saison. Weil bis ich hier anfange, eine Strichliste auszuarbeiten, ist 38. Spieltag. Das kann ich dir aber versprechen.
Na gut.
Und dann, wenn wir die 11. Saison machen, steht auch der Meister fest. Und es kristallisiert sich heraus, dass es vermutlich die Mannschaft von Antonio Conte wird. Denn das Derby della Madonnina geht klar an Inter. Und auch tatsächlich finde ich vom Ergebnis nicht so hoch, ja. Milan hatte auch mal eine gute Phase, aber das war schon ein extrem reifer Auftritt von Lukaku und Kollegen.
Könnte jetzt sagen, dass Inter sich auch bei Dejan Stankovic bedanken kann, der mit Roter Stern Belgrad am Donnerstag Milan schon müde gespielt hat. Aber nee, ich glaube auch, dass da sich die ganze Klasse von Inter durchgesetzt hat und ja, das ist auch von Carsten Fuß und Christian Bernhard im Live-Kommentar so beschrieben worden, würde ich auch voll zustimmen, dass ja im Hinspiel sah das ja gerade defensiv bei Inter noch ganz anders aus und mittlerweile, gut, jetzt können sie sich gestern auch ein bisschen bei Samir Handanovic bedanken, dass es eben 13-0 ausgeht. Durch die Tore von Lautaro, Doppelpack und Lukaku.
Aber das ist auch was ich letztens auch schon mal erwähnt hatte, glaube ich, ne? Handanovic kommt halt auch langsam in Form, das ist total. Dann auch Faktor. Und das ist total. Dann auch tatsächlich, so funktioniert natürlich auch Fußball, dass auch ein Torwart dir mal Spiele gewinnt.
Ja, ja. auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen? Ist er der Matchwinner oder ist Lukaku der Matchwinner oder Martinez?
So alle zusammen, aber tatsächlich weiß ich ja natürlich nicht, wenn da in dieser Phase 46., 47., 48., diese drei Riesenchancen wären ja dann der Ausgleich gewesen, dann kann sich das Spiel schon nochmal anders entwickeln. Über das gesamte Spiel gesehen, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich finde, dass das 3:0 auch in der Höhe in Ordnung ist, bin ich fast sicher, dass die Offensive auch nochmal den Ausgleich hätte ja wieder umdrehen können. Deswegen eher schon
stimmt.
Lautaro und Lukaku die Matchwinner. Und ganz klar Antonio Conte für mich.
Ja.
Der hat Pioli ausgecoacht, würde ich sagen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen was man Conte jetzt auch zum Beispiel in den Coppa-Spielen gegen Juve vorgeworfen hat, dass er eben doch nur bei seinem starren Matchplan bleiben kann. Und ja, aber jetzt gut, er ist jetzt nicht so krass abgewichen von dem, was Inter auch sonst in den letzten Wochen gespielt hat, aber ja, gegen Milan hat er auf jeden Fall deutlich das richtige Rezept gefunden. Es hat der Kollege Christian Staffler auch bei Twitter geschrieben, sie haben die Schwächen, die Mannorientierung in Piolis System hat, einfach schonungslos aufgedeckt.
Ja, finde ich auch, das hat man sehr gesehen. Ich finde, man hat auch gesehen, dass wer am meisten damit zu kämpfen hatte, war, glaube ich, sogar Calabria. Fühle ich mich ein bisschen jetzt bestätigt, auch in meiner, dass wir ihn nicht in die Elf der Vorrunde nehmen, auch wenn das jetzt natürlich damit nichts zu tun hat. Aber der hatte, glaube ich, vor dem 1:0 war das, glaube ich, auch. Also da haben sie die ganzen so auseinandergezogen, dass dann Inter halt eben da den Platz bekommen hat.
Ja, auch generell gegen Perisic einen ganz schweren Stand gehabt. Also der Perisic hat auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also da immer massiv für Alarm gesorgt auf dem linken Flügel, hat auch die Überzahlsituation da sehr gut hergestellt, auch vor dem 2:0, das hat er ja, glaube ich, vorbereitet, ne?
Ja.
Ja, also die waren da mit den, nicht nur Lautaro und Lukaku, die zusammen wieder einfach gezeigt haben, dass sie eins der besten Sturmduos, vielleicht sogar das beste Sturmduo Europas sind, sondern dann eben auch mit Hakimi und Perisic, die über die Außen da überfallartig, wie jetzt auch schon zum zweiten Mal heute gesagt, da immer mit nach vorne rennen und Barella auch da mit reinstößt und dann ja, haben sie die Milan-Hintermannschaft sprichwörtlich überrannt, so wie Lukaku das mit, also Lukaku hat Romagnoli auch noch älter aussehen lassen als Parolo letzte Woche.
Ja, geisteskrank, echt. Also super krass. Ja, und auch Kjær hatte ja einen schweren Stand. Hat sich auch irgendwie, das haben sie ja also nicht nur reingestochen, sondern auch mal irgendwie sich dann, wie sie dann die Innenverteidiger rausgezogen haben aus der Kette. Ich glaube, Pioli hätte gerne das ein oder andere Mal die individuellen Weltklasse-Spieler da von Inter auch gedoppelt, aber sie haben das gar nicht zugelassen, dass man die doppeln konnte, weil das fällt einem ja oft als Laie, selbst auch mir, der irgendwie jede Woche zigtausend Fußballspiele guckt, manchmal auf den ersten Blick gar nicht auf, aber wenn du dann irgendwie mit einem Ex-Profi zusammen kommentierst und die einem die ganze Zeit sagen, wie ultimativ wichtig die Laufwege ohne Ball sind, und das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen, müsst ihr euch, wenn ihr euch die Tore anschaut, mal gucken, wie auch die sozusagen, wie sagt man dann, die ballnahen, aber auch die ballfernen Spieler dann irgendwie entweder tief gehen oder in die Mitte einen Abwehrspieler mitnehmen und dadurch entsteht dann halt Platz und ja, ein Lukaku, der braucht halt dann auch nicht so viel Platz, um den dann zu nutzen. Und wie er den Abschluss macht da beim 3:0, ist tatsächlich dann auch irgendwie, der schlägt da ein, aber ist trotzdem irgendwie eigentlich irgendwie präzise so halb mit der Innenseite geschossen.
Und das nach so einem Lauf auch wieder, ne? Also beeindruckend.
Super geil.
Ja. Ich fand, im ersten Moment sah es aus, als wäre Donnarumma ein bisschen langsam umgefallen, aber ich glaube nicht.
Nee, ich glaube, den hätte er einfach auch so nicht gehalten.
Donnarumma hat das aus der Statistikabteilung noch einmal auch für einen Rekord gesorgt. Also immerhin ein positive Zwischenheadline sozusagen bei Milan. 200. Einsatz mit seinen 21 Jahren, der jüngste Serie A-Spieler der Geschichte.
Herzlichen Glückwunsch.
Hat Buffon abgelöst.
Der jüngste Spieler mit 200 Spielen insgesamt. Trotzdem, was ich gerade sagen wollte, Inter, ja, lässt Milan ein wenig aussehen wie Schüler.
Italienische Klasse. Das Wort,
der Woche.
Ciao, hallo zusammen, willkommen zurück bei Italienische Klasse, obwohl es heute eigentlich eine Englischstunde sein wird. Da, ihr versteht es schon, oder? Ich bin der verdammt Beste, aber auf Englisch. Jeder, der das Mailänder Derby gesehen hat, hat Romelu Lukakus Jubel nach dem 3-0-Tor gehört. Ich habe es dir gesagt, Bip. Aber mir gesagt oder an dir? An wem? Während er diese Worte sagt, schaut Lukaku an der anderen Seite des Feldes. Und wer steht da drüben? Zlatan Ibrahimovic. Vielleicht ist es ein Zufall, denn niemand hat gesagt, dass die Worte für ihn waren. Aber wenn man an die Ereignisse in der Coppa Italia zurückdenkt, gehen wir einen Schritt zurück. Zurück zum Derby im Viertelfinale der Coppa Italia. 1-0 für AC Mailand, Torvon Ibrahimovic. Mitte der ersten Halbzeit wird Lukaku aus heiterem Himmel sehr wütend und stellt Ibra zur Rede, Kopf an Kopf. Geh wieder zu deinen Voodoo-Riten, Little Donkey, kleiner Esel, soll Zlatan zu ihm gesagt haben. Referenz ist in diesem Fall sein Wechsel zu Manchester United im Jahr 2017, als sich Gerüchte verbreiteten, dass er eine Vertragsverlängerung mit Everton ablehnte, weil ihm seine Mutter, die ein Voodoo-Ritual durchgeführt hatte, davon abgeraten hatte. Wird es stimmen? Keine Ahnung. Allerdings Ibrahimovic war seine Kumpel bei Manchester United. Fürs Protokoll, in der Coppa Italia wurde Ibra dann für 2 Verwarnungen vom Feld verwiesen. Lukaku erzielte das 1-1-Tor und Inter gewann in einem Comeback 2-1. Diesen Kopf-an-Kopf-Spiel ist zum Symbol des Derby della Madonnina geworden und wird es auch noch lange bleiben, denn einige Writers haben es sogar auf eine Wand von dem San Siro gesprayt. Lukaku selbst entscheidet sich, in der Geschichte dieses Spieles einzugehen. Er ist der erste Spieler in der Geschichte geworden, der in 5 aufeinanderfolgenden Mailänder Derbys ein Tor erzielt hat. Leute wie Shevchenko oder Boninsegna oder sogar Giuseppe Meazza, nachdem das Mailänder Stadion benannt ist, erreichten nur 4 Tore. So gesehen hat Lukaku tatsächlich recht, wenn er sagt, reicht der Beste, um den Scudetto für Inter Mailand zu gewinnen? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Vielen Dank, Stefano. Lobhudelei auf Lukaku und auch nochmal das Duell mit Ibra beleuchtet. Auch da, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr lang drüber sprechen. Klarer Punktsieger Lukaku, klarer Punktsieger Inter, die sich... Ja, kann man schon von Absätzen sprechen? Man kann von Absätzen sprechen, oder?
Ja, 4 Punkte, direktes Duell gewonnen. Das ist, wir haben jetzt auch den direkten Vergleich gewonnen, das ist in der Serie A auch wichtig.
Ja.
Von daher, also es spricht im Moment, das hast du ja auch richtig eingangs erwähnt, es spricht alles für Inter. Hat er dann auch die fehlende Doppelbelastung und so?
Genau, keine Doppelbelastung. Die nächsten Spiele sind dann bei Inter, Genua und Parma.
Ja. Conte hat gesagt, dass da zeigt sich dann, ob wir wirklich schon so weit sind.
Mal gucken. Und bei Milan, wie gesagt, Doppelbelastung noch vorhanden. 2-2 im Hinspiel, auch eine gute Ausgangsposition, selbstverständlich mit 2 Aussetztoren, aber im Gegensatz zu Roma trotzdem ein bisschen schwerer, würde ich sagen, das Ganze. Und dann geht's eben in der Liga gegen die Roma. Und danach hat Milan so Mannschaften noch wie Udinese, sehr unangenehm, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, Hellas Verona und Napoli. Also, da muss Milan wahrscheinlich sogar aufpassen, Platz 2 zu verteidigen. Das wäre jetzt mal so meine Prognose. Aber dann hätten vielleicht auch doch die ein oder anderen Milan-Tifosi recht, die schon zwischendurch gesagt haben, nee, wir sind nicht so weit. Und ja, trotzdem ist so eine Watschen im Derby sicherlich kein freudiges Wochenende gewesen.
Natürlich, aber trotzdem Kopf hoch. Ich glaube, mit dem Zwischenstand nach 22 oder 23 Spielen jetzt, das hätte jeder Milanista vor der Saison unterschrieben.
So ist es. Das soll es gewesen sein, so ein Derby, und ich habe es gerade eben auch schon angedeutet, lass uns einen Ausflug in den Tabellenkeller machen. Bevor du mir aber erklärst, was ihr da veranstaltet habt mit Parma, können wir kurz festhalten, die Fiorentina hat sich, würde ich fast mal sagen, verabschiedet aus dem Abschiedsrennen. 10 Punkte jetzt vor Cagliari durch den 3:0 Erfolg gegen Spezia. Benevento ist es sogar wieder hinter Florenz, aber auch mit 25 Punkten noch. Torino feiert einen ganz, ganz wichtigen Sieg, eben mit 1:0 bei Cagliari. Bremer, der Einzige, der am Wochenende ein Tor geschossen hat aus Bremen. Genua punktet konstant und auch Udinese hat wieder noch einen Punkt mitgenommen. Deswegen muss man sich so langsam darauf einstellen, dass die Absteiger dieses Jahr vermutlich aus Crotone und dann Parma, Cagliari oder Torino kommen. Oder vielleicht Spezia noch, die könnten nochmal reinrutschen. Aber Cagliari hat den Trainer entlassen. Und das, obwohl man doch letztens noch verlängert hat. Was war das denn, ey?
Ja, kannst halt irgendwann die Argumente nicht mehr finden, weil der Kader ist eigentlich nominell sehr, sehr gut besetzt. Ja, also auch besser als alle anderen da unten.
Ja, absolut.
Ich. Ja, und weiß nicht, was haben sie jetzt 16 Spiele in Folge nicht gewonnen und dann halt das direkte Duell verloren um den letzten Nicht-Abstiegsplatz. Also ja, irgendwann gehen dir halt die Argumente wahrscheinlich aus. Also trotzdem, ich fand das ja damals ein cooles Zeichen, als sie halt diesen Vertrag mit Di Francesco verlängert haben, um da auch Solidarität zu bekunden und sich hinter ihn zu stellen. Ja, aber weiß nicht, irgendwie musst du es halt versuchen. Also der Abstieg ist im Zweifelsfall dann eben schlimmer, als diese Entscheidung jetzt zu treffen wahrscheinlich.
Safe.
Sportdirektor werden sie wahrscheinlich auch wechseln jetzt.
Naja, viel los bei Cagliari auf jeden Fall. Und
Semplici wird wohl der neue Trainer. Da bin ich ein bisschen neidisch, tatsächlich. Der ehemalige Spal-Coach.
Ja, den finde ich auch gut, tatsächlich.
Ist ein guter.
Ja, ja, und Parma. Also ich habe zwischendurch kurz reingeguckt, ich hatte mich dazu verleiten lassen, ein wenig Geld auf euch zu setzen und dachte, tja, war ich doch gut. 3. Minute Cornelius, 32. Kutzka, 2:0 Parma und dann aber 64. der Anschluss Okaka und dann noch Bram Mojtink in der 80. mit dem 2:2. Und das sind 2 Punkte, die Parma abgegeben hat, die da richtig wehtun.
Total. Also das ist wie schon beim Spiel gegen Sassuolo. Irgendwie hinten raus ist halt echt noch verschenkt, auch gerade weil Gagliolo in der 92. noch eine sehr, sehr gute Chance ungenutzt ließ.
Tja.
Das ist scheiße. Ja.
Das ist richtig scheiße. Wir müssen auch gar nicht so viel darüber reden, meiner Meinung nach. Eigentlich war das ja nur die Überleitung, um in die Serie B zu kommen, wobei du ja auch schon bei Twitter geschrieben hast, hier, wenn wir absteigen, reden wir halt mehr über die Serie B.
Serie B
kam der, hat er eine geschrieben. Ja, aber das macht ja dann auch irgendwie alles keinen Sinn. Also schaut mal, dass ihr euch da gerafft bekommt.
Ja. Ich sage nochmal kurz, Spielplan, nächsten Spiele. Crotone spielt heute gegen Juve, dann gegen Cagliari, dann gegen Atalanta, dann gegen Torino, also gegen 2 von da unten drin. Parma spielt jetzt nächstes gegen Spezia. Kann die da vielleicht nochmal reinziehen mit einem erfolgreichen Ergebnis? Mal gucken. Dann Inter, dann Florenz, Cagliari jetzt eben gegen Crotone. Dann Bologna, Sampdoria. Nominell eigentlich auch gerade der richtige Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln vielleicht. Und Torino jetzt gegen Sassuolo, Lazio und Crotone. Also auch nicht 3 garantierte Niederlagen.
Also das alles Teams, die nicht in die Serie B wollen. Ein Team, das aber in die Serie B will, weil es in der Serie C um den Aufstieg mitspielt, ist Palermo. Und es wurde sich gewünscht, dass unsere geliebte Kategorie
Giocatore Sorpresa
von Marius mal mit Palermo bestückt wird. Wen hast du Überraschendes rausgefunden und über wen hast du dich besonders gefreut?
Ja, da sind tatsächlich auch wieder einige tolle Namen dabei. Einmal kurz überhaupt, was bei Palermo gerade so abgeht, um das einzuordnen. Die heißen ja nicht mehr US Palermo und auch nicht mehr SSD Palermo, sondern mittlerweile FC Palermo. Also da ist in den vergangenen Jahren, ging es ein bisschen drunter und drüber seit dem Abstieg seit dem letzten aus der Serie A. Da gab es ja lange Zeit diesen Präsidenten Maurizio Zamperini, der aussieht wie Arthur Stiller aus King of Queens. Und der hat dann ja irgendwann 2017 den Verein, wollte er erst an einen MTV-Moderator verkaufen, Paul Baccalini oder so, aus den USA. Das hat dann nicht geklappt, dann kam ein Finanzgerichtsexperte und dann waren sie plötzlich bankrott, wie das auch immer zusammenhängt. Es gab dann noch Vorwürfe wegen Bilanzfälschung, Verbindungen zur Cosa Nostra und so weiter. Also in Palermo war auf jeden Fall einiges los. Man erinnert sich auch natürlich gerne an die ganzen Trainerentlassungen. Aber mittlerweile seit August 2020 Roberto Boscaglia, Trainer, legitimer Nachfolger von Beppe Jacchini und Co. Jacchini am längsten Trainer gewesen, zwischen 2013 und 2015, also am längsten Trainer gewesen seit 2010.
Ach krass.
Und er hat natürlich auch bei Palermo gespielt.
Ah ja, klar.
Ja, genauso wie Gianpiero Gasperini und Claudio Ranieri. Ich habe das tatsächlich heute mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir quasi vier Kategorien gemacht und einmal die heutigen Trainer, die ich gerade schon vorgestellt habe, dann italienische Nationalspieler aus den vergangenen 20 Jahren. Und wie viele da tatsächlich auch aus dem Weltmeisterkader irgendwann mal bei Palermo gespielt haben. Also ich rate einfach mal die Liste hier runter, glaube ich.
Ratere.
Amauri, Simone Barone, Federico Balsaretti, Aimo Diana, Fabio Grosso, Antonio Nocerino, Andrea Bazzali, Christian Zaccaro, Luca Toni, Fabrizio Miccoli, Alberto Gilardino, Andrea Belotti, Emiliano Viviano, Alessandro Diamanti, Salvatore Sirigu, Marco Amelia, Matteo Damian, Emerson, also der jetzt bei Chelsea spielt, Brian Cristante und natürlich der legendäre Andrea Raggi.
Oh, kann mir keiner erzählen, dass das nicht schön klingt wie fast Musik, wenn man das anders machen würde mit Remer, Ramelow.
Kann man Anne bestimmt Friedrich. Auch in irgendeinem Dialekt so machen, dass das ganz toll klingt. Und dann gab es, also Palermo hatte daneben, neben diesen großen italienischen Spielern ja auch, seitdem sie, ich glaube 2005 oder 2004 in die Serie A aufgestiegen sind, ja, also wirklich so viele gute Spieler entdeckt und auch von aus kleineren Ligen in den top-europäischen Fußball geholt und sind ja dann auch UEFA Cup gewesen und so weiter. Cavani natürlich, Dybala natürlich, Josip Iličić haben sie entdeckt in Slowenien, Simon Kjær haben sie entdeckt, Javier Pastore, Joao Pedro, der jetzt bei Cagliari Kapitän ist, hat auch zuerst in Palermo gespielt in Europa.
Ach, krass.
Ja. Okay. Kamil Glik auch, haben sie aus Polen geholt damals, hat da nicht viel gespielt, kam woanders dann richtig auf, aber trotzdem haben sie halt das also gesehen, das kann mal einer werden so. Und dann muss für mich natürlich immer erwähnenswert Marc Bresciano, der Australier, der auch bei Parma eine sehr, sehr große Zeit erlebt hat. Also den fand ich immer super. Und Eran Zahavi hat auch bei Palermo gespielt, bevor er in China so massivst gebombt hat und jetzt ja bei PSV Eindhoven spielt, der Israeli.
Hm.
Und als...
Der ist stark.
Ja, auf jeden Fall. Geiler Spieler, aus die so Highlights-Videos aus China sich anguckt. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht das allerhöchste Niveau da, aber der hat da rasiert. Und meine vierte Kategorie sind Spieler quasi mit Bundesliga-Bezug.
Und, oh, ja. Geile Weiterentwicklung des Formats, finde ich gut.
Gestimmt. Stimmt, ja. Und da sehr gefreut habe ich mich über die Erinnerung an Slobodan Rajkovic.
Oh ja.
Für den haben die echt 1,5 Millionen Euro an Darmstadt 98 überwiesen.
Wahnsinn.
Ja, hat sie dann auch nicht vorm Abstieg bewahren können. Auch bei Palermo gespielt, der ja jetzt mittlerweile bei Freiburg eine sehr, sehr gute Nummer ist, ist Roland Scholloi, wird das wahrscheinlich ausgesprochen, der Ungar.
Mhm, genau, ja.
Dann jetzt aktuell beim FC St. Pauli, Simon Makienok, hat auch bei Palermo gespielt. Ganz interessant, 1997, 98 in der Serie C, ehemals Bundesligaspieler beim FCK und auch bei Dynamo Dresden gewesen, Marco Dittgen.
Ah, ja.
Das hat mir nichts mehr gesagt, aber er ging danach zum VfB Leipzig. Naja, Und ein besonderes Highlight habe ich natürlich für dich noch. Kannst du dir es denken?
Pierre Vomé? Nee, der war da nicht.
Nee, der war woanders.
Ja, stimmt.
Bologna oder so? Ja. Aber auch Werder-Bezug tatsächlich. Gut, das hättest du dir, konntest du dir wahrscheinlich denken.
Ja, das habe ich mir gedacht, aber... nee, komm gerade nicht drauf.
Santi Garcia.
Ah, oh, Grüße. Oh, ich habe ihn geliebt.
Ja.
Ein hochemotionaler, leidenschaftlicher Fußballer mit der ein oder anderen Schwäche am Fuß, aber sonst richtig geiler Typ. Nice, das hat Spaß gemacht.
Ja, Palermo, gute Erinnerung.
Giocatore sorpresa.
Sehr gut. Sind wir am Ende, oder?
Ja.
Marius muss arbeiten gehen.
Ist so.
Und ihr arbeitet euch mal voran in Sachen Abos, liken, kommentieren, Feedback. Macht euch jetzt schon mal Notizen für die 11 der Saison. Da werden wir euch auf jeden Fall fordern. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz schöne Woche mit spannenden Champions League und Europa League Spielen. Und wir hören uns nach dem nächsten Serie A Wochenende wieder.
Dann mit frischen Eindrücken von Milan gegen Roma und... Jetzt hast du mir das Community Management ja schon vorweggekommen, da habe ich gar nichts mehr zu sagen.
Na, dann sag doch einfach Tschüss.
Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Fums.